Cases, powered by Blue.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 95 von Game Faces, powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was dazugehört. Und wer auch dazu gehört und vor allem mittlerweile eine, man könnte fast sagen, Dual Citizenship hat, ist meine heutige Gästin Nastassja Strobel oder im Internet bekannt als Nasti, die gerade ja aus Hamburg nach Berlin zieht und damit quasi, ich möchte jetzt einfach mal so sagen, die beiden besten Städte Berlins vereinigt und auch zwei der coolsten Projekte, die es im Gaming in Deutschland gibt, vereinigt, nämlich zum einen die Rocket Beans und zum anderen den Spaßverein, hätte ich fast gesagt. Auch weia, wenn das der Kevin Westphal hört, dann kommt er direkt vorbei. Den besten League of Legends Verein der Welt, Eintracht Spandau. Als Berliner muss ich sagen, aber es gibt ja auch noch Big und Gamer Legion, es ist Eintracht Spandau, es ist Nasti, hallo Nasti, so. Bevor ich mich komplett verrenne und jetzt einfach direkt schon alle so, oh, was für ein Arschloch, ey, höre ich mich.
Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich kurz dazwischen grätsche und sage, ja, hier gibt's keine anderen. Das ist natürlich hier.
Es gibt in Spandau. Ja, wenn man in Spandau gibt's keine anderen. In Berlin gibt's schon eventuell den ein oder anderen Verein noch.
Also ich habe gehört, dass wir ganz klar weit oben sind und führen. Was ist der Rest nochmal
gewesen? Irgendwas, die machen halt auch. Ich glaube, die spielen auch manchmal CSGO und sind sich nicht sicher über ihre. Die haben so eine Identitätskrise. Weißt du, bei euch ist klar, ihr spielt LOL. Weil ich so viele Sachen gesagt habe, meine ein Ding ist gar nicht gemacht, aber was lese ich denn hier vor zum Beispiel? Ja, am 2.11.1988 geboren in, und es gibt direkt wieder Sympathiepunkte, Berlin. Dann ein Studium an der Mediadesign-Hochschule, Digital Film Design gemacht. Dann bei den Beans ein Praktikum gemacht und dann warst du Redakteurin und Cutterin bei Rocket Beans TV von 2015 bis, und jetzt wird's fast schon traurig, 2022, aber immerhin, und das wieder cool, 6 Jahre und 9 Monate. Und wenn man da die Worte weglässt, ist das ziemlich nice. Und seit Februar bist du bei den Eintracht Spandauern. Und da kann ich direkt einen Fakt dazu nehmen, weil wir wissen ja alle, Spandau und Berlin, das sind ja zwei verschiedene Welten. Also Spandau ist ja eh so ein eigenes Ding. Hilft dir da weiter, um mit den Leuten kommunizieren zu können, dass du als Kind Dolmetscherin werden willst oder wolltest?
hilft mir insofern eigentlich nicht viel weiter, aber
weil die einfach nicht verständlich sind, die Spandauer. Ist es das, was du sagen willst?
Naja, irgendwie Berlinern die da auch. Das finde ich ein bisschen komisch.
Das ist so ein Ding, für die es nicht wissen. Je weiter man aus Berlin rausfährt, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, wenn man dann Brandenburg verlässt, hört's auf, aber je weiter man aus Berlin rausfährt, umso krasser Berlinern die Leute.
Ja, ich hab mich auch noch nicht so richtig dran gewöhnt. Ich habe mich nur letztens irgendwann auch selber dabei ertappt, dass ich war oder weste. Irgendwas habe ich.
Kannst du es noch? Ist es bei dir auch so, dass es reaktiviert wird, sobald es jemand macht?
Ich hab's nie gemacht. Tatsächlich, ja.
Was?
Ja.
Wessi.
Ja, ist wirklich so. Ist schlimm, aber ich habe es nie gemacht. Und mir ist es halt auch, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es durch die Jahre in Hamburg gekommen ist oder nicht, aber auch meine beste Freundin, die auch in Berlin aufgewachsen ist und alles, die Berlinert. Und ich weiß nicht, hat sie das schon immer gemacht? Ist mir das jetzt erst aufgefallen? Ich weiß es nicht. Und wir sind ja in derselben Ecke groß geworden, also so.
Mir fällt es auch immer nur auf, wenn es andere Leute machen, weil ich habe meinen Berliner Dialekt nicht abgelegt, aber verstaut. Ich glaube, weil meine Mama auch immer gemeckert hat. So, ey, red nicht so. Ich denke so, ihr redet auch so. Red nicht so, das klingt voll assi. Und ich denke mir so, hä? Das ist voll der sympathische Dialekt. Ist jetzt vielleicht kein Küstendeutsch, was einfach, glaube ich, an Sympathie nochmal nicht zu überbieten ist. Aber ich finde, es hat schon einen gewissen Charme. Hat das schon, wa? Wenn man auf jeden Fall mal, zumindest mal kurz für eine Sekunde oder so mal so redet.
War.
Aber es ist ich hatte das immer mit dem Olli von Dr. Freud, sobald der einen Hammer in die Hand genommen hat oder auch dran gedacht hat, dass wir was Handwerkliches machen müssen, ist bei dem der übelste Bauarbeiter und der übelste Berliner rausgekommen. Und dann ist das ganze Büro auf immer. Alle switcht zu berlinerisch. Ist halt so. Kannst du nicht machen, ne?
Aber ich bin ja auch persönlich KIZ-Fan und liebe das, wenn das Nico macht.
Ja, diese asoziale Nico-KIZ-Brüllschwäche. Schon lang käme auf die Fresse gekriegt, oder was? Oh,
ja.
Wunderbar. Muss man Fan von sein, aber ja, ich fühle direkt, was du meinst.
Mhm, was du meinst.
Ja, oh Gott, nee. Das Ding ist, ich mach das und ich denke mir direkt so, oh nee, du klingst voll wie der Assi, aber nee, ich muss mal wieder zurück zu mein wahres Wesen, mein wahres Berliner Wesen. Aber die Frage ist ja bei dir, was dein wahres Wesen? Weil du hast ja, das ist ja einer der Gründe, warum wir dich hier eingeladen haben, ist natürlich deine Profession. Und darüber reden wir jetzt auch gleich ganz viel. Und natürlich dann auch den großen Switch, den großen Wandel, den du jetzt gerade in deinem Leben wahrgenommen hast, der natürlich einhergeht mit dem Fakt, dass du erst von Berlin nach Hamburg gezogen bist und jetzt wieder zurück nach Berlin ziehst. für einen anderen Job. Aber vielleicht fangen wir erstmal am Anfang an. Wir fangen erstmal an bei den Beans und fragen uns erstmal, Nassi, warum warst du eigentlich plötzlich eine Bohne? Wie kam es dazu? Also ich meine, wenn man eigentlich Dolmetscherin werden will, wie wird man dann plötzlich Redakteurin und Cutterin bei RBTV?
Du, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der Wunsch, erstmal war der Wunsch da, Geschichten zu erzählen, tatsächlich, so ganz früher. Fand ich auch immer richtig, richtig, richtig spannend und war dann auch in der Schule bei so, es gab Creative Writing Kurse und so ein Kram. Ja, fand ich immer richtig cool. Irgendwas ausdenken, kreativ sein, aufschreiben, so abschicken und merken, was man sich, und feststellen, dass die Sachen, die man sich ausgedacht hat, Leuten tatsächlich gefallen. Das ist dann irgendwann, ist das verloren gegangen, kurzzeitig. Und dann habe ich es irgendwie wiedergefunden, nämlich als ich mich gefragt habe, was ich denn studieren möchte. Und dann ist mir wieder in den Kopf gekommen, ja, du erzählst gerne Geschichten und Animationsfilme findest du auch ganz cool. Also habe ich diesen Studiengang gefunden, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich dafür akzeptiert werde, aber irgendwie gemacht, auch richtig alles gelernt mit so noch wie man früher bei Disney gezeichnet hat, weißt du, so richtig jedes Bild für Bild, also 25 Frames pro Sekunde und so. Und dann nachher ein bisschen in 3D-Animation reingeschnuppert und da dann auch meinen Bachelor gemacht. Aber dann auch gemerkt so, ja, ist es wirklich das? Was ist es denn noch? Und dann, glaube ich, so wie gefühlt aus unserer Generation so 80%, mit denen man so redet, die haben alle MTV geguckt und alle meistens dann auch Game One. Und ich dachte dann, ja, Game One, da würde ich schon ganz gerne mal arbeiten. Also habe ich dann eine Bewerbung hingeschickt und hätte auch niemals gedacht, dass ich dafür angenommen werde. Aber dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch und bin dann damals nach Hamburg gefahren. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch bei Fabian Käufer und Wolf damals.
Oha, okay.
Ja, und mit denen geredet und ein paar Wochen später hieß es, ja, okay, dann komm noch rum. Und dann habe ich in der Grafikabteilung angefangen, mein Praktikum zu machen. Und saß ein halbes Jahr lang neben Hannes Kersting. Und das war die beste Zeit meines Lebens. Weil man natürlich, also es ist halt Game One und das war immer noch ein kleines Team und du hast dann natürlich nicht nur die Grafik gemacht, sondern hast du auch mal irgendwie bei den Requisiten ausgeholfen und dann hier beim Dreh irgendwie ausgeholfen und so.
Und wie das halt so ist bei kleinen Teams, ne?
Ja, und was mir da halt so gefallen hat, ist einfach so dieses, du bist ein kleines Team, man hat sich immer am Anfang der Woche in diesem kleinen Team zusammen ins Kaminzimmer gesetzt, man hat die Folge durchgesprochen, alle haben an einem Strang gezogen, man hat so richtig gemerkt, alle brennen für dieses Projekt und dieses Feeling ist einfach, das macht abhängig, sagen wir es so. Deswegen bin ich nie davon weggekommen, weil 2012 das Praktikum gemacht und seitdem bin ich nicht mehr weggekommen. Ich habe meinen Bachelor gemacht, ich habe nebenbei halt auch noch woanders gearbeitet, aber ich bin immer wieder regelmäßig zurück nach Hamburg. Ich habe immer wieder nochmal ausgeholfen bei irgendwelchen Arbeiten. Ja, und dann war irgendwann der Tag, als Daniel Bodiemann mich angerufen hat und gesagt hat, hey Nasti, wir hätten jetzt einen Job für dich. Willst du nicht wiederkommen? So richtig fest. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe den Job gemacht und habe dann erstmal, weil ich ja auch in der Zeit halt Schnitt und alles gelernt hatte, habe ich dann gemerkt, dass mir das immer mehr liegt. Und wir waren immer noch ein kleines Team damals. Und da ist es dann auch so, du kannst nicht nur im Schnitt sitzen, sondern du musst halt auch einfach so Redakteur-Skills haben in irgendeiner Art und Weise. Also du musst schon was funktioniert. Ja, so, also ja, eierlegende Wollmilchsau heißt das Wort, was immer genutzt wird, sehr gerne. Aber ja, dadurch, dass da halt so diese Gruppe an Leuten zusammenkommt, die so super kreativ sind und so super eigen auf ihre Art und Weise, war das so, ist ein ganz besonderer Spirit gewesen, auch dieses ganze Rocket Beans TV, also halt der YouTube-Channel, den irgendwie auf die Beine stellen und da die einzelnen Formate und so und war eine besondere Zeit und ich find's halt richtig cool, dass ich dabei gewesen bin, weil will ich auf jeden Fall nicht missen. Alles das, was ich gelernt habe in der Zeit und alles das, was ich da mitgenommen habe. Ja, und dann habe ich ein paar Jahre bei Rocket Beans gearbeitet. Und dann war irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, so, will ich jetzt wirklich nur Schnitt machen? Und hatte auch dann kurzzeitig überlegt, mich umzuschauen. Und dann kam so, Tim kam von Game Two und meinte so, hättest du nicht Lust, bei uns was zu machen?
Hier dem anderen so, von 5000 Rocket Beans Häusern?
Ja, so ungefähr. Und dann dachte ich so, ja, weil dann habe ich wieder diesen Spirit gehabt von ganz am Anfang von Game One. Es ist ein kleines Team, alle ziehen an einem Strang, man sitzt sich zusammen hin und alle wollen einfach, dass dieses Projekt richtig geil wird. Und das war so das, was es so immer wieder besonders gemacht hat. Und halt auch einfach die Leute sind halt einfach das, was einen da mitzieht permanent.
Also wir reden von Game 2 jetzt gerade, ne? Weil du
genau,
Game 1 gesagt
genau.
hast.
Aber ja, genau. Aber die Leute sind ja auch irgendwie alle.
Same, same, aber mit einer 2 hinten.
Eben, genau. Ja, und dann kam irgendwann letztes Jahr und ich glaube, dass ich damit auch nicht alleine bin, weil durch Pandemie und Homeoffice und so, dann renoviert man vielleicht auch mal seine ganze Wohnung und
Hab ich mitbekommen auf Social Media.
Ja, und überlegt halt so, okay, was macht man noch? Dann läuft man 1000 andere Routen gemeinsam mit dem Hund, aber irgendwann denkt man so, okay, war es das jetzt? Ist es das jetzt gewesen? Bleibt man jetzt so stehen? Dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und umgeschaut und habe dann gemerkt, das sind noch andere Projekte, wo man sich einfach mal anders weiterbilden kann. Und weil ich halt einfach gemerkt habe, also wenn du fast 10 Jahre irgendwie bei demselben Unternehmen abhängst, dass irgendwann hast du alles durchgespielt, so ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn du halt einfach die Leute kennst und die Firma kennst. Und
selbst wenn es ein kreativer Job ist, wo natürlich jede Folge anders ist, aber es ist im Skelett,
genau.
im Base, ist es dasselbe. Ja.
Du liebst die Leute, du liebst die Art und Weise, aber du merkst halt auch so, ja, irgendwie die krasse Herausforderung fehlt dir gerade und ja, man tritt so ein bisschen auf der Stelle für sich selbst. Und ja, war super schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil man will eigentlich nicht gehen, vor allen Dingen, wenn man halt so lange mit Leuten zusammenarbeitet, die man halt so wirklich zu schätzen weiß. Aber der Reiz, halt wirklich was Neues so auszuprobieren, war halt größer. Und deswegen habe ich diesen mutigen Schritt gewagt. Und für mich würde halt eigentlich neben Hamburg auch immer nur Berlin noch in Frage kommen, weil es sind halt einfach nur diese beiden Städte. Ich könnte mir nicht vorstellen, nach Köln zu ziehen, wäre nicht meins. So.
Ist jetzt nichts gegen euch, liebe Kölner und Kölnerinnen.
Nein,
wenn man
auf gar keinen Fall.
Wenn man in Berlin gewohnt hat und dann nach Hamburg zu fahren.
Ja, ist schwierig. Ich will gar keine Städte dissen. Aber es ist mein privat-persönliches Empfinden ist halt ist einfach so, dass ich sage, ja, Berlin, Hamburg, was anderes kann ich mir leider nicht vorstellen. Ja, letztes Jahr war dann der Punkt und dann habe ich halt gesehen, ach so, da wird auch noch was Neues irgendwie kreiert und da ist was, passiert was in diesem Spandau. Frage ich doch mal nach, was da so abgeht. Hier sitze ich hier und bin bei einem E-Sports-Team mit am Erschaffen und Machen. Aber, wo sich der Kreis auch irgendwie wieder schließt, ist wieder ein kleines Team. Wir sind super so klein, alle ziehen an einem Strang, alle wollen, dass das geil wird. Und ja, irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ding, was mich kriegt wahrscheinlich jedes Mal.
Das ist tatsächlich eine Frage, die sich bei mir aufgetan hat, weil du ja natürlich gesagt hast, du hast am Anfang in so kleinen Teams angefangen und das ist so alles so ein bisschen Punkrock und Rock'n'Roll und es gibt auch keine festen Regeln, weil man sich, muss man in einem Bereich, den es noch nicht so lange gibt, mal gucken, was ist das Grundgesetz, ja, was wir hier erstellen müssen. Aber irgendwann arbeitet man sich ja ein und das ist schon gesagt, ne, irgendwann hat man so diese festen Abläufe und man kennt die Leute und man weiß, wie alles funktioniert, selbst wenn jede Folge anders ist. Aber es hat irgendwie so seinen, nicht Trott, weil Trott klingt so negativ, aber es hat ja auch eine gewisse Sicherheit, weil man zumindest weiß, wie Dinge ablaufen und weniger Fehler passieren, weil man viele Fehler einfach schon gemacht hat. Und dann kommt man wieder zurück in so ein kleines Team. Und gerade als du jetzt, ne, als jemand, der eben schon auch das Große gesehen hat, wie schwer ist es für dich? Also auf der einen Seite, du sagst, es ist cool, einfach wieder diesen Spirit zu haben, in ein kleines Team reinzukommen und diesen Punk-Rock'n'Roll, sag ich dazu immer gerne, Move zu fahren. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem auch anstrengend, dass du manchmal merkst, ey, scheiße, ich kenne halt das große professionelle Level und das hier ist jetzt so, mir fällt immer so schwer, Sachen nicht positiv. Es ist keine Gurkentruppe, du weißt, was ich meine. Es ist nicht schlimm, aber es ist halt trotzdem ein anderes Level als von Professionalität. Wie schwer fällt dir das, da drüber zu stehen, quasi, wenn ich es so formulieren kann?
Also ich glaube im Grunde, es ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, wonach ich gesucht habe, ne? So nochmal neu herausgefordert zu werden. Ich hatte ja jetzt wirklich, jetzt zum Schluss hatte ich eigentlich, ja, ganz, ganz grob runtergebrochen, ich hatte nur noch Schnitt. Ne? Ich habe die Beiträge gehabt und das ist das, was ich konnte. Ich wusste, was ich abliefern kann und negatives Feedback gab es halt einfach nicht, weil du konntest mir egal was zuwerfen. So, da hat man halt was Geiles draus gezaubert. Und jetzt ist es halt so ein bisschen, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich abliefern kann, aber gleichzeitig sind da diese ganzen neuen Aufgaben und ich ich glaube, es wäre auch simpler, wenn ich nicht noch einen Umzug nebenbei machen würde. Aber es ist halt trotzdem so, wow, 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 wow. Aber irgendwie fordert es einen auch auf eine Art und Weise heraus. Plus hat man halt so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass es halt ein kleines Team ist, wo jeder versucht, sich einzugrooven und jeder versucht, so seine Rolle zu finden und gleichzeitig aber auch mehrere Rollen noch abzudecken, weil wir halt so ein kleines Team sind, hat man halt aber auch so die Freiheit zu sagen, ich kreiere meinen Job dann auch so, wie ich ihn gerne haben möchte nachher letztendlich. Und das ist, glaube ich, was, was man bei großen Unternehmen dann nicht mehr sagen kann. Weil dann musst du halt für diese Stelle arbeiten. Ich
kann sagen, du musst die Lücke füllen, die da ist. Und hier ist es so, hier ist noch so ein großes Loch, dass man gar nicht dediziert sagen kann, in welche Lücke passt die jetzt am besten rein. Sondern du sagst einfach, oh, ich nehme mir ein bisschen, hier baue ich mich auf. So wie diese, wie heißt das, Agar.io, dieses Browserspiel, wo man immer größer wird. Weißt du? Also hier noch ein bisschen davon und von dem Department hätte ich auch so ein kleines Stückchen irgendwie. So, und dann hast du am Ende so voll, kein Viereck, in dem du drin sitzt, sondern irgendwie so voll den weird geformten Salamander auf einer Karte.
Ja, und das ist so, glaube ich, so das, was es halt auch einfach ausmacht. Plus natürlich machen auch immer die Leute was. Also wären jetzt so mitarbeitertechnisch, wäre das jetzt so, wo ich sagen würde, oh Gott, ich komme mit denen überhaupt nicht klar, dann würde ich da wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Aber ist halt, wir befinden uns alle immer noch im Gaming-Bereich und ich glaube, da ist es schwer, Leute zu finden, die überhaupt nicht miteinander viben können, weil wir doch irgendwie alle gleich ticken auf eine Art und Weise.
Weil du, ich habe da gestern, glaube ich, erst mit jemandem drüber geredet, dass du selbst in so großen Firmen, selbst die Leute, die Sachen machen, die gar nichts mit Games zu tun haben in größeren Firmen und sei es so Buchhaltung oder so, ne, Finanzen. Das ist, die müssen jetzt theoretisch, also klar, wenn die dann auch selber gamen, ist natürlich geil, aber selbst die werden für solche Firmen gesucht über, okay, du machst einen guten Job mit den ganzen Finanzen und den Buchhaltungen und unserer Steuererklärung, aber irgendwie selbst da muss noch dieses, aber du musst auch cool sein. Ja? Du musst auch, irgendwie musst du auch cool sein. Selbst diese Jobs, die an sich gar nichts mit der kreativen Ecke zu tun haben, selbst die besetzen wir ausschließlich mit Leuten, die irgendwie cool sind. Dass man, egal wo man hingeht in der Firma, eigentlich nur mit geilen Leuten zusammenarbeiten kann.
Das stimmt wirklich. Ja, aber jetzt auf so lange Zeit gesehen, glaube ich, werde ich früher oder später doch wieder zum Schnitt dann irgendwie mal zurückfinden hier und da, weil man halt doch merkt, dass dann das, was man die ganze Zeit gemacht hat, das lag einem dann doch schon.
Und vor allem kannst du, ich meine, du kannst auf alle Arten Storys erzählen, aber da hast du wahrscheinlich schon perfektioniert, wie du Geschichten erzählen kannst im Schnitt, oder?
Ja, es ist halt wirklich, also ich glaube, man unterschätzt das auch immer so ein bisschen, wie viel im Schnitt eigentlich wirklich steckt, was man da macht und so, weil ich glaube, viele schätzen da auch gar nicht oder wissen gar nicht, was dahinter steckt, wenn du halt im schlimmsten Fall vielleicht über 8 Stunden Material oder so bekommst und dann das heißt so, und jetzt mach hier mal irgendwie in 20 Minuten oder 15 Minuten draus und dann musst du dir halt überlegen, was kann man denn da erzählen und das alles runtercutten, ne? Also.
Genau das ist es nämlich, weil klar kann man denken, okay, Schnitt, wenn man irgendwie was gedreht hat, naja, dann muss man nur die Leerstellen schneidet man raus und man schneidet alles aneinander, was irgendwie sinnvoll ist und dann am Ende entsteht dann, ich meine, die Leute haben sich ja beim Dreh auch schon was gedacht und klar hat man auch irgendwie beim Dreh eine Vorgabe, was man erreichen will. Aber gerade das, was du gerade gesagt hast, aus viel Footage, was Kurzes zusammenschneiden, finde ich persönlich, ist die Königsdisziplin. Selber irgendwie Storylines erstellen oder dann am Ende irgendwie in einem 20-Minuten-Video am Anfang schon was haben, wo man am Ende nochmal was hat, was darauf referenziert, was sonst gar nicht sichtbar gewesen wäre. Da bin ich auch mal sehr, sehr, sehr froh drüber und denke mir so, ob das überhaupt jemand sieht? Diesen Joke, den ich da jetzt eingebaut habe, ob das überhaupt jemand versteht, wie genial ich eigentlich bin, dass ich, ich weiß, was ich meine. Und ich verstehe da voll. Ja. Verstehe da voll, was du meinst. Also ein Schnitt ist nicht nur aneinanderklatschen von Audio- und Videoschnipseln, sondern im Bestfall hat man jemanden wie dich, die sich dann eben auch noch dabei was denkt.
Also ich glaube, jeder ist da auf so seine eigene Art und Weise in speziellen Themen besser bewandert. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, gib mir ein Kochvideo und ich könnte dir eine geile Storyline machen. Ich glaube, das wäre was ich auch erst lernen müsste, weil ich es nicht so richtig verstehe, weil ich mit dem Kochen jetzt nicht so krass viel zu tun habe.
Aber ist doch geil, wenn du vielleicht gar nicht so versiert im Kochen bist, ich meine,
dann lerne ich noch was.
Das und so eine Grundahnung hat man schon irgendwie, wie Kochen funktioniert, glaube ich. Und der Rest, der Rest passiert dann. Das wäre, glaube ich, geil zu sehen, wie jemand, der keine Ahnung von einem Kochvideo hat, weil da gibt's ja auch, es gibt ja auch irgendwie immer Vorlagen oder Vorgaben, wie ungefähr so Videos aussehen. Und ich glaube, das ist umso cooler, wenn man jemanden hat, der eben überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat, aber versiert im Schnitt an sich ist, wie die Person rangeht. Weil ich meine, du wirst nicht die absolute Totalkatastrophe von einem Kochvideo abliefern, weil du immer noch Ahnung hast, wie man ein Video schneidet und wie man eine Story erzählt.
Also je nachdem, was das Video hergibt, aber im meisten Fall wird es dann wahrscheinlich so ein bisschen YouTube-Style, Funny- oder Trash-TV-Style mit irgendwelchen lustigen Musikuntermalungen oder sonst irgendwie Montagen.
Aber ist geil, aber ich kenne das von einem Kumpel von mir, der halt auch sonst so Musikvideos gedreht hat und irgendwie auch mal so eine Werbung für eine etwas teurere Firma. Und der hat auch mal für einen Kochkanal, den ich jetzt nicht weiter benennen will, den Kameramann gemacht. Und was ja. wie der da auf die Kacke gehauen hat und mit so völlig überproduzierte Shots mit so einer 8.000-Euro-Kamera geschnitten hat, gefilmt hat, wie man eine Gurke geschnitten hat. Ich mir denke, das ist so over the top, aber es ist irgendwie auch geil, weil so hast du das halt auch nicht, ne?
Ist das wie der Cut aus, was war das, 96 Hours mit Liam Neeson, wie er über den Zaun springt, so ungefähr?
Quasi so, ja. Du meinst die 17 Schnitte für 2 Sekunden Zaunsprung. Ja, so, es ist so völlig überproduziert, aber das gibt dem Ganzen auch einen Charme. Da sagst du, ey, das ist ein, also es ist am Ende noch ein Kochvideo. So, und du machst da gerade irgendwie so Oscar-reife Hollywood-Level-Production von Gemüse wird geschnitten und fällt so Slow-Mo, wie irgendwas in den Topf fällt, aber dann auch wirklich irgendwie mit 200 Frames gedreht. Völlig bescheuert. Aber das ist halt geil, wenn du Leute aus der einen Reihe oder aus dem einen Bereich nimmst und die in einen völlig anderen Bereich reinschmeißt und die dann aber eben noch, wie gesagt, ein Grundverständnis natürlich trotzdem für die Arbeit an der Kamera am Schnittprogramm haben.
Ey, es ist voll, aber es ist halt so richtig, ich bewundere das immer, so eine schöne Kunstform, die wir hier irgendwie jeden Tag raushauen. Und die meisten wissen es nicht, wie viel dahinter steckt, deswegen.
Aber es steckt ja nicht nur was dahinter, manchmal steckt man ja auch davor. So ist es ja auch bei dir. Oder? Ich habe überlegt, ob ich irgendwas mit Kunstwerk mache, aber das wäre in so einem Cringe-Kompliment gelandet. So, du bist ja auch selber so ein Kunstwerk vor der Kamera. Nee, aber um die Überleitung her, der war drin, der musste raus, aber nein. Man steht eben auch manchmal, zumindest in deinem Fall, vor der Kamera. Und du hast 2017 mal auf die Frage, ob du gern berühmt wärst, mit einem klaren Nein geantwortet. Jetzt ist es aber so, dass du natürlich sowohl bei den Beans immer mal öfter vor der Kamera gelandet bist, unter anderem dann ja auch Trips unternommen hast mit Leuten zum Beispiel, um dir The Last of Us 2 anzugucken und dann da komplett Reviews in die Kamera zu reden. Und natürlich auch bei den Spandauern jetzt, bei 1, schon auch eine Rolle spielst. Also ist ja nicht nur so, dass du irgendwie mal vor die Kamera gezerrt wirst, sondern du hast ja deine feste Rolle, die du, sorry für alle, denen ich jetzt die rosa-rote Brille abnehmen muss, spielst. Wie kam es dazu, dass du auch bei den Beans einfach immer regelmäßiger vor die Kamera gezerrt wurdest? Und wie ist das für dich? Oder wie war das für dich? Und wie ist das heutzutage für dich?
Wie kam das dazu? Ich glaube, dass man ganz zu Anfang, wo es so losging mit dem 24-Stunden-Live-Sender, du hattest gar keine Wahl.
Das habe ich mir gedacht, dass das die Antwort ist.
Weil dann ist da halt jemand einfach so um die Ecke gekommen mit einer Kamera und so, es sind jetzt die News, blablabla, hast du was zu erzählen? Und du sitzt da und denkst so, what is happening?
Raus aus meiner Schnitthöhle.
Es ist wirklich, aber es war auch gleichzeitig mit die beste Schule, finde ich, weil du halt immer damit rechnen musst, dass irgendwas kommt und du immer hier schnippst und da, weißt du? Also das hat auf jeden Fall geholfen, auch mit dem komfortabler werden. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber ich nenne es jetzt einfach so.
Das klang wie ein Satz, der funktioniert.
Ja, es ist jetzt auch ein Satz, der funktioniert. Also vor der Kamera sich einfach immer wohler fühlen. Plus kommt natürlich hinzu, arbeitet man eh mit Leuten zusammen, mit denen man halt den ganzen Tag abhängt und meistens dann ja auch noch privaten Kaltgetränk trinkt. Und deswegen ist es ja dann auch mehr oder weniger bei den Live-Sendungen und so gewesen, dass man ja nicht das Gefühl hatte, man muss jetzt hier krass die Sachen abrattern und moderationstechnisch richtig hart abliefern, sondern dann habe ich halt mal ein Moin Moin mit Tim oder so gemacht. Und das war halt so, ey, wir sitzen halt hier, lesen Fanfictions vor und trinken dabei Cola. Also es ist halt alles sehr entspannt gewesen und das war dann halt auch was ich gerne gemacht habe und was dann auch Spaß gemacht hat. Trotzdem war es immer so ein bisschen, also es war dann auch schon, dass man mich eher anfragen musste, weil ich bin jetzt auch nicht, ich bin immer noch auf eine Art ein sehr introvertierter Mensch, der halt nicht jeden Tag abliefern kann, so, weil ich mich nicht jeden Tag super sozial fühle, weil manchmal, ja, ich wohne halt mit einem Hund zusammen und das ist das perfekte Leben für mich, weil mit dem muss ich halt auch nicht jeden Tag reden. So, wir verstehen uns auch so und das ist halt so, das ist so das, was ich meistens eher fühle, halt so ein bisschen in mich gekehrt und dann lieber arbeiten. Und deswegen war das eigentlich immer so ein guter Mix. Und auch jetzt bei Eintracht Spandau finde ich es, dadurch, dass ich halt eine Rolle spiele, muss ich halt nicht in dem Sinne für mich als Privatperson funktionieren, sondern ich habe halt dann ein Skript, ich weiß, wo es hingehen soll, die Reise von dem ganzen Video, und das funktioniert dann halt auch. Plus bin ich halt wieder mit Leuten vor der Kamera, wo man sich generell einfach wohlfühlt. Und ich glaube, das ist so das, was es für mich am meisten ausmacht, weswegen ich auch am wenigsten Probleme habe, tatsächlich vor der Kamera zu funktionieren. Trotzdem merke ich halt auch so zum Beispiel Social Media technisch oder so, ich halte eigentlich gar nicht mehr mein Gesicht in die Kamera, so gesehen. Das ist halt was, worauf ich dann eher verzichte, weil ich dann auch oft denke, so, was soll ich denn jetzt erzählen?
Das ist wahrscheinlich dann die Energie, die irgendwann ausgeht. Aber ist das dann auch so ein Grund, warum dir Twitch so sehr liegt, weil du da die Möglichkeit hast, jederzeit zu sagen, so, jetzt habe ich gerade die Energie und jetzt gehe ich mal live und jetzt fühle ich mich einfach nicht so, aber ich muss auch nicht live gehen, weil ich habe eine Twitch-Community, so, wenn die kommen, kommen die, wenn die nicht kommen, dann haben sie vielleicht was anderes zu tun und das passt auch.
Ja, also da stresse ich mich tatsächlich so überhaupt nicht, weil ich habe es angefangen als Hobby, weil ich gemerkt habe, es kann super schön sein, wenn es so eine kleine Truppe an Leuten ist, die sich so zusammenfinden und man dann zusammen irgendwie was zockt und halt auch sich unterhält. Plus halt so durch diese Jahre wirklich die Kamera mehr oder weniger ignorieren auch schon. Ich sitze hier und rede halt einfach, nur ist mir egal, ob da jetzt gerade eine Kamera steht oder nicht, so ein bisschen. Das gibt mir halt nicht das Gefühl von Arbeit und abliefern müssen. Trotzdem versuche ich da, also jetzt auch gerade in dem Ganzen, ich muss mich in den Job neu finden und den Umzug nebenbei irgendwie starten, ist es jetzt nichts, was ich als Entspannung machen würde, weil ich niemals dahin kommen würde, dass ich sage, oh, jetzt den ganzen Tag abliefern und reden, weil das ist halt auch was viele unterschätzen, ist, dass wenn du trotzdem sitzt und redest und was zockst und ja funktionieren musst und gucken musst, dass die Programme laufen und alles läuft, das ist halt trotzdem anstrengend, so, weil du ja nicht einfach, also könntest wahrscheinlich schon dich einfach hinsetzen und nichts sagen.
Aber das ist dann auch so nicht geil, cool ist. Ne? Das ist dann die, wie sagt man, Anforderung, die man an sich selber hat.
Ja.
So. Wow.
Ja, oder man macht halt wirklich einfach nur so ein, ja, also ich mache heute nichts, ich zock nur und wenn ihr Bock habt, dabei zuzugucken, dann macht das halt so. Aber dann bin ich halt auch eher, wenn ich dann wirklich ausgelaugt bin, dann kann ich auch nicht zocken. Dann gehe ich lieber mit denen noch ein paar Stunden spazieren und lege mich dann auf die Couch mit ihm zusammen. Also das ist so eher mein Ausgleich.
Man merkt allein an dieser Ansage gerade eben, dass du schon gesagt hast, so, ne, also diese ganze Denke von wegen, wenn, dann machst du es richtig. Als Content merkt man schon, dass du im positiven Sinne Rocket Beans oder generell Content verseucht bist, weil du halt einfach diesen Anspruch, das war das Wort, was ich gesucht habe, diesen Anspruch an dich selber hast, selbst in solchen Situationen irgendwas abzuliefern, was irgendwie in Richtung Entertainment geht. Und das ist aber auch was, wo man, glaube ich, ja wirklich über die Jahre, also natürlich hat man das irgendwo in sich drin, aber was man auch über die Jahre eben lernen kann und sagt, so, ich komm da immer mehr aus mir raus und eben auch vielleicht aus der Komfortzone raus. Was du ja auch geschrieben hast in deinem Abschiedstext von den Beans, hast du gesagt, man muss auch mal seine Komfortzone verlassen. Was ist denn genau deine Komfortzone gewesen, die du da verlassen hast?
Naja, also hatte ich kurz ja schon angeschnitten. Wie gesagt, ich habe ja die ganze Zeit, aber die letzten Jahre jetzt vor allen Dingen bei Game 2 saß ich im Schnitt. Und ich wusste, wie die Woche abläuft, auch wenn halt immer mal wieder irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist. Ich konnte aber den Content komplett. Also, wie soll ich das sagen? Wir hatten zum Beispiel auf dem Game 2 Channel haben wir da ein unspielbar Format. So, und dann lass da ein Simon und ein Nils sitzen. Und ich bin halt da so drin gewesen, dass ich halt auch zur Not von vor 6 Jahren was weiß, was ich nutzen könnte, was ein Simon mal gesungen hat, weil es gerade perfekt reinpasst. So. Und das sind halt einfach, es ist für mich halt keine Herausforderung mehr, weil ich halt irgendwie einfach alles in- und auswendig kenne und auch irgendwie nie wieder so richtig schlechtes Feedback bekomme, weil alle halt wissen, okay, du machst die Arbeit, wir wissen, was wir bekommen, wenn du das schneidest. Ja, und dann sitzt man irgendwann da und fragt sich, ja, aber ich meine, ich bin Anfang 30, ist es das jetzt dann gewesen? Mache ich das jetzt einfach nur noch? Oder gucke ich einfach mal noch, was sich noch so ergeben könnte, wenn ich mit dem Wissen, was ich habe und weiß, was ich abliefern kann, auch nochmal in einen ähnlichen Job gehe, aber was Neues wieder aufbauen muss und da einfach gucken kann, was für neue Herausforderungen sind. Jetzt zum Beispiel auch super viel organisatorisch, wo ich auch denke so, holy shit, was zur Hölle, wie organisieren Menschen generell ihr Leben? So, keine Ahnung. Aber ja, das ist, glaube ich, so die Komfortzone, die ich meine. Weil wenn du halt gewisse Zeit einfach in einer Firma arbeitest, dann bist du automatisch in der Komfortzone irgendwann. Weil du kennst alle Leute, du kennst alle Abläufe, du weißt, wen du was für wen fragen musst, wo du hingehen musst, wo du was organisierst, wann du wie was abliefern musst, wann was spätestens bei wem sein soll und so. Also ich meine, da ist kaum noch eine Überraschung. Auch wenn wir immer wieder da geile Projekte gemacht haben und worauf man jedes Mal stolz war. Aber es war eher so, der private Ansporn für mich war halt dann irgendwann so ein, ja, will ich nicht noch mal gucken? Und die Antwort war ja.
Und jetzt wohnst du wieder, oder bist du kurz davor, wieder in Berlin zu wohnen? Ja. Der Kreis schließt sich. Obwohl man weiß es nicht, weil vielleicht geht der Kreis auch wieder auf und wird, vielleicht hast du so eine 8 statt einem Kreis, weißt du, und gehst von Berlin nach Hamburg hin und her.
Ja, ey, wenn ich meinen großen Wunsch erfülle, dann lande ich vielleicht irgendwann wirklich wieder im Norden und hab dann ein großes Anwesen, ich nenne es einfach Anwesen, weil ich will nämlich für Hunde irgendwie ein Gelände schaffen, wo man halt am besten mit Tierheimen und Co. zusammenarbeiten kann, dass man die so resozialisieren kann. Ich würde gerne einen Hundetrainerschein machen und so. Da würde ich gerne irgendwann hinkommen, dass man einfach so fernab von Medien sich nur noch auf Tiere konzentriert.
Also wenn du jemanden brauchst, der mit Hunden Gassi gehen kann, um die zu resozialisieren, möchte ich ja nicht sagen, dass ich einen Gassigängerschein aus dem Berliner Tierheim habe. Ja. Aber
du hast ihn.
Ich möchte es auch nicht sagen. Also professionell auch an euch da draußen, ne? Falls ihr einen professionellen Gassigeher für eure komplizierten Hunde haben wollt. Ich kann sehr gut eine Leine festhalten und du bist aber ein Süßer sagen. Also ich bin da sehr versiert drin mittlerweile über die Jahre.
Ja, aber das wäre so meine große, also das wäre so das Einzige, was ich so noch als fernab von dem, was ich jetzt mein Leben lang gemacht habe, gefühlt. Wäre so das, weil seitdem ich Dean habe, ist so, die ersten 2-3 Jahre Hundeschule haben mich so geprägt, dass ich so dachte, so, hey, Hunde, ne?
Voll
wie
geil.
Cool sind die eigentlich?
Ja, vielleicht kannst du auch einfach den unkonventionellen Weg machen oder du machst so eine Art Flint Kliemannsland, du machst halt Nasti.
Aber streamen,
du machst halt
dann
Nasti,
den Hunde-Content.
Ja, du machst Nastihausen oder so ähnlich. Nastasien, klingt auch gut.
Nastasien, uiuiui.
Nastasialand, es ist so offensichtlich. So, und machst quasi, ne, irgend so ein Funkformat, wo du genau das machst mit den Hunden und dann läuft es irgendwann aus und du denkst dir so, ja, aber ich meine, steht ja jetzt alles da und ich bleibe ja einfach, ich wohne jetzt hier.
Es ist so der Wunschtraum, einfach ewig auf einer Wiese mit Hunden abhängen, die dann alle irgendwie wieder glücklich sind, die vorher Probleme hatten und dann einfach merken so, hey, okay, ich funktioniere wieder in einem Rudel, das fände ich richtig schön.
Und dann gibst du die Hunde aber ab an Leute, die Hunde nehmen oder bleiben die dann für immer bei dir?
Ja, also natürlich auch in dieser Wunschvorstellung arbeite ich dann nicht mit Menschen zusammen.
Ich meine, hätte ja sein können, dass du, wenn du sagst, aber wie gesagt, aus dem Tierheim kenne ich es, das Resozialisieren dient ja dazu, dass die Hunde irgendwann auch vermittelt werden können.
Das wäre natürlich sollen die alle irgendwie ein glückliches Zuhause finden. Aber es war auch damals, als ich dann mit Dean in der Hundeschule war und kurz davor stand, schon mal diesen Sprung zu machen in, mache ich jetzt Hundeschule einfach? Mache ich den Schein? Habe ich dann gemerkt, ja, Menschen sind halt sehr anstrengend und ich müsste Menschen permanent was beibringen und ich war da noch nicht so weit.
Vielleicht.
Weil man hat dann einfach gemerkt, dass man, ja. Weil dieses in dieser Stunde sein, in dieser Hundestunde sitzen und die halt denken, ja, ich bringe ja den Hund zur Hundeschule, was muss ich denn jetzt machen? So ein bisschen.
Nee.
Das ist halt, und dann bist du mit demselben Menschen und demselben Hund irgendwie 2 Monate in der Gruppe und die machen immer wieder dieselben Fehler und werden jede Stunde mindestens 10-mal ermahnt, dass sie es halt nicht machen sollen und machen es aber immer wieder. Und dann denkst du dir, ja, das ist halt so ein bisschen, ja.
Dann lieber ja einen Kevin Westphal zusammen schreien dürfen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen wie ein Hund oder so ähnlich. Hallo Kevin,
oh Gott, wenn er das hört.
Grüße gehen raus, Kevin, hallo.
Das sage ich ihm gleich. Also Kevin.
Was der Frodo gesagt hat, ne? Wenn der nochmal nach Spandau kommt, so ich steige aus der U7 aus und direkt steht da so eine 1-Ultras-Hooligan-Schlägertruppe und man sieht mich nie wieder. Ich werde in der Havel, ich krieg nicht mal ein Spreebegebnis als Berliner. Ich werde einfach demonstrativ in der Havel versenkt.
Kommst du in irgendeinen Hinterraum im Bock?
Oder so, ja. Oder in eine der 7000 Hallen da draußen bei den Freaks oder so, wo mich niemals jemand findet. Oder einfach in den Forst. Oh, es gibt in Spandau gibt's eine ganze, ich muss jetzt mal ganz kurz abdriften. Es gibt in Spandau gibt's irgendwie eine Busstation. Ich wollte mal eine Freundin besuchen und habe irgendwie verpennt, aus dem Bus auszusteigen. Und es gibt eine Buslinie, die endet an einem Krankenhaus, irgendwie am Wald. Und ich steige da so aus, um 1 Uhr morgens gefühlt, im Dunkeln, im Wald, ist niemand da außer mir und der Busfahrer. Und das Erste, was ich sehe, ist so ein Schild, was so an einem Zaun hängt, so von wegen, dieses Schild gedenkt Person XY, die hier vor 1000 Jahren auf brutalste Art und Weise ermordet wurde. Und ich denke mir so, Ach so, schön hier in Spandau. Okay, ich fahre dann. Wann fährt der nächste Regio nach Berlin zurück?
Das gleich erstmal die Kamera in die Hand nehmen müssen und dann hier ja. Urban Exploring Style.
Ich glaube, damals habe ich noch gar kein YouTube gemacht. Da war ich noch unter 18 oder so. Das gab es ja auch irgendwann.
Hättest der Vorreiter für alles werden.
Ich hätte quasi der Logan Paul im Mörderwald sein können, bloß ohne disrespectful ohne gegenüber Suizid ja. zu sein, ja. Das hätte ich sein können. Aber nee, ich war froh, dass ich einfach wieder, ich bin zum Busfahrer gegangen, habe gesagt, ich muss eh wieder mit Ihnen zurückfahren, ich bin so weit, kann ich mich schon mal reinsetzen.
Ich muss hier raus.
Ich weiß, Sie haben Pause, aber ich bin auch ganz ruhig und setze mich hinten in die letzte. Sie wissen gar nicht, dass ich hier bin. Ich will nur in einem Bus sitzen. Ist das okay? Okay, cool, danke schön. Lass uns über schönere Dinge reden, ja, über Tagesabläufe. Weil mich würde tatsächlich mal interessieren, wie jetzt, also ne, bei RBTV, so chaotisch, wie es da manchmal laufen kann, aber du hast schon gesagt, es gibt eine gewisse Grundordnung, einen gewissen Plan, der abläuft, gerade natürlich, wenn man dann Formate wie Game 2 begleitet, die einfach wöchentlich rauskommen, wo klar ist, dass da gibt's ein Meeting, da gibt's eine Deadline, da gibt's eine, bis dahin muss alles sein. Und jetzt bist du bei Eintracht Spandau und das ist eine liebevolle Gruppe von Chaoten, die sehr, sehr große Ambitionen haben. Aber wie du schon gesagt hast, es ist ein kleines Team. Und gibt's überhaupt sowas wie einen festen Tagesablauf? Oder gibt's zumindest so 1-2 Punkte, die an jedem Tag oder zumindest regelmäßig, sei es jede Woche oder was auch immer, wiederkommen, an denen du dich überhaupt festhalten kannst? Oder ist es so durcheinander, dass du gar nicht sagen kannst, es gibt überhaupt einen Plan?
Nee, also es ist natürlich, kommen wir ja irgendwie alle von Firmen, wo es irgendwie einen Plan gab, wie auch immer. Und wir haben auf jeden Fall, was immer wieder kennen, wir haben jeden Morgen, treffen wir uns alle zusammen und updaten uns. Also so ein Kickoff einfach. Mhm. Und da klären wir alles, was muss gemacht werden, wie läuft's ab, was ist der Tag, was machst du eigentlich?
Wer bist du eigentlich?
Was machst du in diesem Meeting? Aber halt, wo man alles so ein bisschen durchspricht, durchtaktet und vorher nochmal kurz, vor allen Dingen, wenn dann auch so Spiele sind, wo müssen wir was noch raushauen? Wer ist überhaupt da? Gegen wen spielen wir überhaupt? Nein, natürlich nicht, aber halt sowas, dass alles geklärt wird. Dass wir die Kunden, die wir haben, dass wir da die Videos planen, dass wir mit den Skripten rechtzeitig am Start sind und halt sowas. Also das ist schon ein Plan, den wir haben. Es ist nur, dass man eben immer noch ein sehr kleines Team ist und deswegen nicht so schnell arbeiten kann, wie man wahrscheinlich immer gerne möchte. Aber das ist halt auch alles. Ich meine, also ich bin ja sehr auch erst seit Februar dabei. Und ich glaube, dass man sich dann da so langsam eingroovt und einspielt. Das passiert jetzt gerade so langsam, dass man halt wirklich weiß, so, okay, du machst jetzt wirklich erstmal nur das und du machst dann das. Und damit das wenigstens läuft, so ne, Stück für Stück ranarbeiten. Aber dieser tägliche Kickoff und wir holen uns alle gegenseitig ab und quatschen einmal kurz, ist halt mega hilfreich. Vor allen Dingen auch so zu Zeiten jetzt Pandemie, immer noch irgendwie teilweise Homeoffice. Ist es auch sehr gut gewesen, um halt irgendwie bei einer neuen Firma anzukommen, weil ich glaube, wäre das halt einfach nur so ein, okay, ja, hier hast du deine Aufgaben, arbeite die mal ab, Style gewesen, dann würde ich immer noch nicht wissen, wahrscheinlich mit wem ich zusammenarbeite, um es ganz doof zu sagen, wenn ich nicht zu Drehs oder sowas müsste. Und dadurch, also nicht nur durch die Drehs, sondern halt durch diese ganzen Kickoff-Meetings und so, wo man immer alle zusammen hat, kommt man auch viel besser an und das hilft unglaublich. Aber ja, trotzdem ist nichts gegen persönliche Treffen zu sagen, weil das fühlt sich halt immer noch mal ein bisschen anders an, um halt wirklich den Vibe des Teams zu spüren.
Ist es so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen werden, weil du eben das Team quasi komplett neu kennenlernen musstest? Oder ist das für dich mittlerweile einfach, wenn man bei den Beans gearbeitet hat, gibt's halt, da arbeiten 1 Milliarde Menschen. Deswegen kommst du mittlerweile klar, auch einfach in eine Gruppe reinzugehen und zu sagen, hallo, ich bin Nasti und Kevin. Sag mal ruhig kurz, ja? Nasti redet jetzt. So.
Hier hast du was zu essen.
Hier hast du einen Energy-Riegel, hier hast du noch einen Energy-Drink und jetzt halt mal ganz kurz die Schnauze einfach, ja? Gut, danke, Kevin.
Ja, nee, es ist tatsächlich, also klar, deine Zahl der arbeitenden Personen war natürlich überhaupt nicht übertrieben, aber ich habe irgendwie, es ist auch ganz komisch gewesen, auch so der erste Dreh, das war so das erste Mal, dass ich dann da gearbeitet habe, es hat sich nicht fremd angefühlt. Ist ganz komisch. Also ich habe die Leute da gesehen und einmal so kurz Hallo gesagt, mehr oder weniger, ne? Und dann hat man da zusammengearbeitet und es hat sich nie, nie komisch angefühlt. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ist eine weirde Magie einfach, glaube ich.
Wahrscheinlich, weil die Leute alle die gleichen Ambitionen haben und das einfach so ein Ding ist. Wenn man an Gaming interessiert ist irgendwie und an Content Creation.
Ja, offen einfach und halt nicht irgendwie, also ich hatte das mal ganz früher, als ich in einer anderen Firma noch gearbeitet hatte, so zwischendrin, hatte ich da so ein, ja, es waren halt so Grüppchen und du kamst da immer ganz schlecht rein und hast dich immer gefühlt wie so ein Fremdkörper. Mhm. Und das war halt auch so ein Gefühl, dass wenn ich das wieder wahrscheinlich gefühlt hätte, dann wäre ich auch recht schnell gelaufen. Aber so, es war überraschend und das ist auch nicht irgendwie was ich jetzt sage, nur weil ich da arbeite. Aber es ist halt wirklich, du bist bei den Leuten und denkst dir so, ja, yeah, cool.
Ich glaube, es ist eher andersrum. Du arbeitest da, weil es so ist und kannst das deswegen so sagen. Weil du das so sagen kannst, arbeitest du da, nicht andersrum.
Ja, aber es ist wirklich, der Vibe stimmt, die Leute sind cool. Und auch, weil ja dann viele meistens ja auch am Anfang so gesagt haben, so und dann mit E-Sportlern zusammen und oh, die sind doch bestimmt alle komisch und so. Dann habe ich das Team kennengelernt, die sind alle mega cool.
Alle voll lustig. Ist halt so.
Ja, und ich dachte auch so, was erzählen wir denn alle, dass die alle Weirdos sind, ihr Arschis? Was soll das? Was macht ihr mir so eine Panik?
Das ist wahrscheinlich das Alleinstellungsmerkmal auch von eins zu sagen, so ja, unsere Spieler sind auch gut, aber wir haben die vor allem erstmal nach Sympathie gecastet und haben dann aus den 10 sympathischsten haben wir noch die 5 besten rausgeholt, damit das Team auch eventuell irgendwo zumindest ein paar Erfolge einfahren kann.
Irgendwas gewinnen, ja.
Wo du jetzt gerade sagst, so in die neue Gruppe reinkommen, du bist ja schon ein bisschen derber. Und das, was wir jetzt gerade die ganze Zeit, die Witze, die wir mit Kevin gemacht haben, der Kevin, der ja der Teammanager ist und der ja schon, wer die Folge nicht gehört hat, wir haben auch eine großartige Folge mit Kevin Westphal aufgenommen hier für diesen Podcast, könnt ihr euch gerne mal anhören, der hat schon auch intern, nicht vor der Kamera, schon eine sehr, sehr wichtige Rolle für Eintracht.
Ja.
Also der ist da schon eins der höheren Tiere. Und du disst den aber in deiner Rolle die ganze Zeit. Also du bist quasi über ihm, du sagst ihm also wirklich, es ist ja wirklich so, dass ihr in den Presse, wie sagt man, in den Presse...
Konferenzen,
dankeschön, da sitzt und du halt wirklich sagst, okay, Kevin, jetzt halt mal, jetzt redet Manasti, ja, jetzt sagt mal, wer Ahnung hat was und du hältst jetzt bitte einfach mal ganz kurz für 10 Sekunden deine Fresse. Ja, vielleicht kriegen wir dann auch hin, dass die Leute uns ernst nehmen. Wie ist das, wenn man so eine Rolle spielen muss, die schon eher unfreundlich ist und so ein bisschen bossy, dass die Leute, die einen vielleicht eben auch noch nicht kennen, wenn du sagst, du kommst da zu einem Dreh an und hast vielleicht ein paar Minuten Zeit, um dich vorzustellen und musst dann aber direkt in diese Rolle der Nasty Nasty rein, gibt es da Probleme mit oder dass Leute denen die Trennung, natürlich die Menschen sind nicht dumm und irgendwie muss man
das Alter Ego trennen,
aber fällt es trotzdem schwer, dann besonders fies zu sein?
Ich glaube, wäre das vor so 10 Jahren, hätte ich das machen müssen, wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. So mittlerweile fand ich das gar nicht so schlimm. Also ich musste auch ein bisschen ankommen, weil erster Drehtag und ja, und jetzt knallst du Max bitte voll auf den Tisch. Und ich dachte mir so, okay.
Gerne.
Das sind jetzt Dinge, die ich tun muss. Ich kenne den noch gar nicht, aber okay, fein. Also ich hatte schon ein bisschen so Aufwärmschwierigkeiten. Wie kannst du jetzt mit wem acten und so. Und das ist ja auch immer noch mal so eine Vibe-Sache. Aber da kam ich halt dann doch recht schnell rein. Trick bei mir ist tatsächlich, dass ich mir einfach vorstelle, dass Dean Scheiße baut und ich einen harten Ton anschlagen muss.
Ja.
Ja.
Da kommt die Hundeschule kommt raus quasi.
Ja, weil da ist halt nicht hier konsequent sein und da ist auch nicht, da kannst du dann nicht einfach mal aufstehen, weil du jetzt Geburtstag hast. Nee, wenn ich sage sitz, dann sitzt du auch. So. Also das hat mir geholfen. Und halt auch einfach, weil es ist, also auch nochmal an der Stelle auch krasses Lob einfach auch an Kevin zum Beispiel. Der liefert auch jedes Mal einfach ab in seiner Rolle. Mhm. Der ist sofort drin und es ist halt einfach, ja.
Es ist geil. Interessant zu sehen, wie jemand, der eigentlich so einen krassen Job hat, so viel Inkompetenz spielen kann. Das ist schon eine Leistung. Ja, man kennt das normalerweise aus Vorständen bei irgendwelchen Top 500 Unternehmen, wo du genau das Gegenteil hast. Du hast Leute, die sind inkompetent und die können sehr gut schauspielen, sie könnten irgendwas. Ja, und Kevin Westphal macht genau das Gegenteil.
Er hat's auch einfach drauf. Er liefert auch wirklich einfach nur ab. Ja, da bin ich jedes Mal begeistert. Aber auch so, als ich halt gefragt worden bin, ob ich diese Rolle übernehmen möchte, weil man ja mehr oder weniger diese chaotische Männertruppe hat mit so einem narzisstischen Präsidenten und so, ne, wo du halt sagst, okay, wir brauchen irgendjemanden für Ordnung und Struktur. Würdest du dir das zutrauen? Ja, okay. Naja, gut, dann machen wir das so. Ja, und deswegen, also, ja, ich glaube, die ersten 2 Drehs waren immer noch so ein bisschen, ja, ich muss erstmal kurz warm werden und gucken, wie das überhaupt funktioniert. Und als ich dann aber gemerkt habe, ah, okay, so so funktioniert die Rolle und da will ich eigentlich hin als Pressesprecherin und das möchte ich ganz gerne und den finde ich eigentlich gut, muss aber nach außen hin so das präsentieren und so, dann lief das auch viel, viel besser.
Da kommen wir aber einfach wieder zurück zum Thema Geschichten schreiben, ne? Weil ich meine, du hast zwar die Rolle, aber wie du gerade eben schon gesagt hast, du kannst sie ja anscheinend noch ausbauen und kannst selber noch deine Story, ist voll, voll poetisch, jeder ist seines Glückes Schmied und du kannst deine Geschichte, nur du schreibst deine Geschichte. Außer, dass du sie hier halt in einer Serie quasi schreibst und nicht im echten Leben. Aber auch im echten Leben schreibst du deine Geschichte und hast dich entschieden, jetzt diesen großen Schritt von Hamburg zurück nach Berlin zu machen, in den E-Sport rein, wie du gerade eben schon gesagt hast. Ja, vorher Gaming zumindest und jetzt in die kleinere Nische des Gamings. Hast du denn schon irgendeine Vorstellung, wo du irgendwann in der Zukunft mal hinkommst? Oder ist das irgendwie was, wo du sagst, nee, du machst das jetzt so lange, bis du wieder merkst, ah, das macht zwar Spaß und es ist schön, aber irgendwie fehlt mir was. Und mal gucken, wo ich mir dieses etwas herhole.
Also ich fände es halt voll schön, wenn man jetzt so, also ich glaube, ich brauche halt mindestens noch dieses Jahr. Also abgesehen davon, dass ich halt wirklich erstmal auch in Berlin wieder ankommen muss und so, ne? Aber so, dass man halt sagt so, ah, okay, so läuft das hier, das und das muss passieren. Ich habe jetzt nicht mehr den Game-2-Content-Plan im Kopf, wo ich weiß, wann wie was passiert und ach, da ist Gamescom und da muss das sein und da müssen wir den Dreh auf jeden Fall planen und bababa, sondern ich bin dann in dem E-Sport-Kosmos angekommen und weiß dann halt, da haben wir unsere Spiele, da ist der Summer-Split, da haben wir Pause, da müsste das und das passieren, dass da einfach die Routine reinkommt, dass wir in einem Team sind, wo wir wissen, wir können uns aufeinander verlassen und das läuft alles und das ist wie so ein Uhrwerk, was trotzdem, was halt flüssig abläuft, aber was immer noch so kreativ und chaotisch ist, dass es richtig sympathisch ist. Und im besten Fall bin ich da so lange, bis ich halt wirklich sage, so Leute, jetzt Medien reicht mir, jetzt mache ich die Hundeschule.
Kann ja auch notfalls noch was ganz anderes mit Medien sein. Vielleicht kriegst du irgendwann auf Vox, wirst du die neue Sonja Zietlow und kriegst dein eigenes Hundeformat.
Ja, mal gucken. Ja, aber ich glaube, also momentan sehe ich das halt eher so. Also ich sehe es tatsächlich, weil ich das als große Chance gerade sehe, was ich da habe, was ich da machen kann mit der Truppe und wo wir hinkommen können und was wir einfach kreieren können, was wir da in der Hand haben, was wir wirklich machen können, was man halt nicht irgendwie, wenn du in eine x-beliebige Firma gehst, wo halt alles schon fertig ist, kannst du das alles nicht. Und das weiß ich halt einfach sehr, sehr wertzuschätzen. Plus sind die Leute halt echt cool und deswegen hoffe ich, dass es nicht einfach im nächsten Jahr dann heißt, so ja, und jetzt bist du im Fernsehen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber nein, auch keinen eigenen, keine Ahnung, irgendwas selbst aufziehen. Ich glaube, dafür wäre ich, wie gesagt, einfach nicht gemacht. Das ist, wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste wirklich jeden Tag abliefern und ich müsste mein Gesicht in die Kamera halten und sagen, hey, und heute,
es ist wieder eure Nasti.
Ich mache super gerne mal, wenn wir irgendeine Idee haben für irgendein Video, dass man halt sagt so, und jetzt brauchen wir so eine richtig dumme RTL-Stimme. Dann mache ich das gerne. Dann mache ich auch gerne eine Off-Stimme oder sonst irgendwie was. Aber nee, so wirklich, da bin ich schon ganz froh, dass ich ab und zu einfach mal sagen kann, jetzt verschwinde ich kurz hinter den Kulissen und arbeite da kreativ weiter. Und dann, ja. Und ich glaube, da habe ich so mit das Beste gefunden, was man, glaube ich, jetzt gerade momentan bei uns hier irgendwie finden kann.
Schon. Also das ist so ein positives, zweischneidiges Schwert, weil du hast natürlich die Sicherheit nicht, irgendwas Festes zu haben, aber du hast eben auf der anderen Seite, so rum kann man es ja auch mal drehen, eigentlich ist noch alles offen. Also klar, der Plan ist eins irgendwann Total World Domination, so beste LoL-Team der Welt. Ich glaube, das ist halt so. Und jetzt ist noch die Frage, wie kann man das erreichen? Wie sehr muss man einen Kevin Westphal an die Hand nehmen, ja, damit er aus diesem Team das beste Team der Welt macht und wir uns irgendwann auf den Worlds dann auch hoffentlich wieder in Berlin sehen. Imagine Dragons immer noch existieren und immer noch live auf der Bühne performen. Man weiß es nicht. Und du als Halftime-Show vielleicht eine Hundeshow machst mit Dean und allen anderen Hunden, die du bis dahin gerettet hast. Das ist der Plan.
Das ist der Plan, ja.
Dann würde ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei diesem Plan wünschen. Nasti, hast du ein Lieblingstier?
Ah, ja, ist ein bisschen...
Lass mich raten.
Hunde? Ja, tatsächlich. Aber es gibt dazu auch ein Fun Fact und das hätte ich niemals gedacht. Ich war, seitdem ich ein Kind bin, auch Wölfe fasziniert. Also es schließt sich der Kreis. Ist jetzt nicht das aufregendste Tier, was man sich wahrscheinlich aussuchen kann, aber...
Aber als Hundebesitzerin, also ne, ich, die meisten Leute sagen ja auch gerne mal Hund oder Katze, aber ich denke mir so, wenn man so ein Tier auch selber hat, finde ich es auch okay. Dann mache ich mal eine Ausnahme. Hast du ansonsten ein Tier, wo du sagst, das findest du einfach lustig oder interessant? Irgend so ein random Tier, wo du sagst, oh ja, wenn ich irgendwann mal so ein Wolpertinger auf der Hand halten könnte, wäre schon cool.
Ich liebe halt auch irgendwie haben Faultiere auch einfach was, was ich unglaublich faszinierend finde. Und das nächste wären halt so Robben.
Und die ja auch zum Teil aussehen können,
ja,
wie Hunde.
Ja, die sind sehr, es gibt sehr viel süße Robben-Videos. Es gibt auch sehr viel lustige Robben-Sounds. Nutze ich gerne auch immer mal in Videos, falls komische Sounds benötigt werden. Das klingt manchmal, als würde eine Person reden, die sehr betrunken ist. Das gefällt mir. Und sie sind so super squishy.
Ja, stimmt.
Ich vergesse manchmal auch, wie squishy sie aussehen, wenn sie so klein und bouncy sind. Und
wie man so, ja. Und einfach so, wie so diese Jelly-Figuren, die man so aus einem Meter Höhe auf den Boden fallen lässt und machen die
ja,
so.
Ja, und wenn du so auf deren Gesicht drückst, die können so ihren Kopf so komplett in ihren Körper drücken. Dann sind die so.
Wenn du die Snoot boopst.
Ja,
ich überlege gerade, ob ich den Faultier-Fakt schon mal gedroppt habe. Oder ich habe das Gefühl, ich habe den letztens hier noch irgendwo bei mir auf dem Desktop gelesen, dass Faultiere nur einmal die Woche vom Baum runtergehen, um zu kacken und dann irgendwie auch. Weil das so anstrengend auch einfach ist für die körperlich und dann irgendwie ein Drittel oder 7/8 ihres Körpergewichts da ausscheiden. Aber vielleicht lieber ein anderes, einen anderen Tierfakt, ja. Ich habe nämlich heute was über, was sind denn Hippos auf Deutsch? Ich hab's vergessen. Nilpferde, dankeschön. Nilpferde, die ja, wissen viele Leute gar nicht, super gefährlich sind. Nilpferde zum Teil die gefährlichsten Tiere der Welt. Aber man denkt sich so, ja, Nil, Pferd, Fluss.
Wenn die dich unter Wasser ziehen, die können bis zu 30 Minuten tauchen und dann bist du tot einfach.
Danke für diesen Tierfakt.
Ja, bitteschön.
Siehst du? Und ich kann direkt noch einen drauflegen. Die können nämlich nicht nur 30 Minuten tauchen, sondern auch noch 30 Kilometer pro Stunde rennen. Die sind sauschnell, die sind schneller als der Durchschnittsmensch.
Stell dir mal vor, so ein Tank rennt dir einfach hinterher.
Die wiegen bis zu 4 Tonnen. Da kommen dann also 4 Tonnen und die können innerhalb von ungefähr 4 Sekunden, glaube ich. Ist das so? Ja, innerhalb von 4 Sekunden kommen die auf Topspeed. Also innerhalb von 4 Sekunden sind die auf 30 km/h beschleunigt. Nur mal so, Usain Bolt, der hätte gute Chancen, der kann nämlich bis zu 44 km/h rennen. Aber der durchschnittliche Mensch kann, wenn er oder sie rennt, nur 16 bis 24 km/h schnell sein. Das heißt, wegrennen, ja, vor so einem Hippo wird schwer. Ich würde persönlich denken, dadurch, dass sie so schwer sind, haben die nicht so viel Maneuverability. Das heißt, wenn ihr wegrennt, solltet ihr vielleicht einfach so in krassen Zickzacklinien laufen. Ist übrigens auch ein guter Tipp gegen Alligatoren und Krokodile. Die können auch sehr schnell laufen, aber die können nicht sehr schnell wenden. Also einfach immer.
Ich hoffe, dass ich niemals in so eine Situation komme, weil ich glaube, ich kenne auch diese Videos
auch
übrigens
nicht.
Von den ganzen Nilpferden, die in so einer Masse im Wasser sind. Und dann ja unter anderem, was ist denn das? Ist das ein Alligator dann? Mit was leben die denn zusammen? Ich fühle mich gerade dumm.
Unter anderem auch mit Löwen.
Ja, aber die
sind ja auch gefährlicher als Löwen.
Die sind da einfach im Wasser und spielen mit diesen gefährlichen Tieren und sagen so, ja, dann stirbst du jetzt bei uns. Haha, okay.
Wow. Ja, so ist das. Wenn ihr mehr von Nasty sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun, indem ihr einfach auf sämtliche Social-Media-Plattformen der Welt geht und da Freakin' Magical eingebt. Und das habe ich jetzt bewusst nicht zensiert, sondern das heißt halt wirklich so Freaking Magical. Sowohl auf Twitch als auch auf Instagram sehr zu empfehlen. Jeden Montag gibt's bei Nasty the very best of TikTok. Ja, wenn ihr selber nicht auf TikTok sein wollt, weil ihr einfach faul seid, so wie ich, dann gebt euch einfach Nastys Montagszusammenschnitt der besten Memes, die sie in der letzten Woche zusammengesammelt hat. Und ansonsten, ja, sieht man dich natürlich bei den Einsern. Man sieht dich natürlich auch ab und zu mal bei den Beans. Unter anderem zum Beispiel, wenn diese Folge rauskommt, ist ja Montag und am Samstag darauf sehen wir uns beide übrigens auch, weil wir beide als Berliner, quasi Berlinerin, das Team Berlin vertreten dürfen, bei Far Away 2, bei den Rocket Beans, der großen
RC-Weltmeisterschaft.
Ich wollte letztens schon Diss gegen Shoyoka und Maxim bringen und wollte irgendwas mit Wannabe-Berlin-Team machen und dachte so, scheiße, nee, Nasty ist ja eigentlich dann auch aus Spandau. Aber nee, wenn du nach Berlin ziehst und nicht nach Spandau oder so, dann sind wir vielleicht, und du bist ja auch Ur-Berlinerin, ne? Dementsprechend können wir also doch guten Gewissens Team Berlin sein und dieses Spandauer Team, Maxim und Shoyoka, wer sind die? Die können gar nichts, können die in Grund und Boden fahren.
Ja, vor allen Dingen war Maxim ja beim letzten Mal auch schon dabei.
Du auch.
Ich war ja auch beim letzten Mal dabei.
Dann haben wir ja einen Vorteil.
Ich glaube,
ich hatte als Kind mal ein ferngesteuertes Auto.
Ja, die fahren sich tatsächlich recht gut, aber üben wäre schon ganz, ganz geil.
Ja, wir müssen uns eh noch abquatschen, wer welches, jetzt wird schon privat und Business, wer welches Übungsauto kriegt. Ich habe schon mit Ronja geschrieben, aber
Sehr gut. Ja, ich muss das noch organisieren.
Du kannst ja eins aussuchen. Ja, aber wie gesagt, ne, also bei den Beans sieht man dich eben auch mal zum Beispiel diesen Samstag, um jetzt einfach mal indirekt Werbung dafür zu machen. Ist mir nur gerade aufgefallen, dass das zeitlich halt genau passt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge.
Als hättest du es geplant.
Es war tatsächlich nicht so geplant, weil die Folge vor dir schon geplant war, bevor ich angefragt wurde, bei Far Away mitzumachen. Siehst du, okay. So spontan kann das, also man weiß nie, wo man landet in dieser Medienbranche. Und ich glaube, ja, dass man eben nie weiß, wo man landet, das ist auch das, was den Charme ausmacht. Und bei dir werden wir sehen. Ja. Wer das verfolgen will, wie gesagt, ja. Freaking Magical, einfach mal bei eins reingucken, einfach mal vielleicht auch mal ab und zu bei den Beans oder generell überall reingucken und schauen, ob Nasti vielleicht irgendwann, ja, wird Nastasia Strobel irgendwann in Norddeutschland wohnen mit 1 Million Hunden auf Chateau Wouf oder nicht?
Ja, genau. Ja.
Oder? Direkt aufschreiben. Ja, falls du noch mehr großartige Wortwitze brauchst, hallo, hier bin ich.
Ich komme auf dich zu.
So ist es. Und falls ihr noch mehr großartige Wortwitze braucht, dann solltet ihr mir auf jeden Fall auf Twitter folgen, @FrodoApparat. Da könnt ihr natürlich auch gerne Feedback zu dieser Folge dalassen. Oder wenn ihr Wünsche für Themen oder Gäste und Gästinnen habt, die auch gerne da raushauen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und Nasti, wir rennen uns bestimmt irgendwann in Spandau oder Berlin über den Weg.
Spätestens nächsten
Sonntag. So ist es. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Oh, wie nett. Oh, und da klingelt es direkt bei mir. Mein Essen ist da. Wie praktisch. Ah. Und euch da draußen noch einen schönen Tag. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.
Game Faces powered by Blue.